Deutschlandfunk, Europa heute.
Mit Ann-Kathrin Jeske, einen schönen guten Morgen. Einen Tag nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine wollen wir in Europa heute auf die Menschen schauen, die flüchten. Wie ist ihre Situation? Und wir schauen auf die, die feststecken. Darüber kann ich gleich mit Jevgen Bruckmann sprechen. Sein Großvater kommt nicht mehr raus aus der umkämpften Stadt Kharkiv. Sie haben die Bilder gestern vermutlich gesehen, wie sich auf den Straßen in Kiew ein Auto an das nächste reihte und die Menschen, die versuchten rauszukommen aus der Stadt. Aus Moldau kam heute die Meldung, dass dort bereits 4000 Menschen aufgenommen wurden und auch an den EU-Grenzen in Polen, Rumänien, Ungarn und der Slowakei kommen Flüchtlinge an. Viele fliehen aber zunächst innerhalb der Ukraine. Peter Sawicki, Sie sind unser Korrespondent für Polen und die Ukraine. Wie ist denn die Situation dort gerade?
Sie ist schwierig, weil die Kämpfe ja nicht nachlassen. Beispielsweise steht die Hauptstadt Kiew jetzt enorm unter Druck. Oder dort könnte sich die Lage weiter verschärfen, was natürlich auch bedeutet, dass es fast unmöglich sein dürfte, jetzt sicher aus der Stadt zu kommen, wenn man fliehen will. Sie haben es ja erwähnt, gestern gab es ja diese Aufnahmen, Fotos, Videoaufnahmen von diesen langen Autokolonnen aus Kiew heraus, kilometerlange Staus, die sich gebildet hatten. Viele Menschen, die da unterwegs waren, die haben sicherlich versucht, in die Nachbarländer zu kommen, Ungarn, Slowakei, Polen, aber viele auch Richtung Westukraine, Lviv, Lemberg, das könnte in den kommenden Tagen eine Art neues Zentrum für neue Binnenvertriebene derzeit in der Ukraine sein.
Gibt es denn organisierte Hilfe für die Flüchtlinge innerhalb der Ukraine?
Es gibt spätestens seit 2014, seit der Annexion der Krim, was ja auch für eine Fluchtbewegung gesorgt hat, und natürlich der Krieg in der Ostukraine. Seitdem sind viele Hilfsorganisationen in der Ukraine tätig, sind auch immer mehr geworden. Die haben also Erfahrung mit der Unterstützung von Geflüchteten, von Vertriebenen. Die Frage ist natürlich, wie die unter diesen Umständen derzeit arbeiten können. Viele Ukrainer haben auch Verwandte landesweit. Das heißt, es gibt viele Fälle, in denen Menschen zum Beispiel aus dem Osten der Ukraine dann in den Westen, beispielsweise nach Lviv oder in die Region dort derzeit sich bewegen oder dort schon sind. Und was Lviv angeht, da weiß ich zum Beispiel von einem Gespräch mit einem Unidozenten, dass auf dem dortigen Campus dieser Universität, für die er arbeitet, beispielsweise derzeit Unterkünfte eingerichtet werden. Aber auch die Stadt beteiligt sich an der Organisation, zumindest zur Bereitstellung vorübergehender Unterkünfte für die kommenden Wochen, möglicherweise auch länger.
Auch viele EU-Staaten bereiten sich ja seit Wochen vor auf dieses Szenario, dass Flüchtlinge ankommen. Wie ist denn die Situation an den EU-Grenzen?
Menschen sind Richtung aller Nachbarländer weiterhin unterwegs, Richtung Slowakei, Richtung Ungarn, Richtung Polen, auch Richtung Moldau. Sie haben das ja auch erwähnt. Was Polen angeht, da sind im Laufe des Abends, im Laufe der Nacht immer wieder Menschen angekommen. Tagsüber wurden auch viele Ukrainer in Warschau gesehen, die aus Zügen gestiegen waren, ganz offensichtlich eben auch vor dem Krieg vorerst oder dauerhaft geflohen. Was die Zahlen angeht, ist es schwer festzumachen. Es sind sicherlich viele hundert, vielleicht sogar tausend bereits gewesen. Polen selbst hat 9 Aufnahmezentren in Grenznähe eingerichtet, in den grenznahen Woiwodschaften. Von dort können wiederum dann die Menschen bei Bedarf in Unterkünfte landesweit transportiert werden. Da hat man sich schon seit über einer Woche darauf vorbereitet. Viele Ukrainer haben auch Verwandte und Freunde in Polen. Mehr als 1,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer arbeiten ja seit vielen Jahren bereits in Polen. Gleichzeitig wird es auch solche geben, die versuchen könnten, in andere EU-Länder weiterzuziehen. Und was Polen angeht, vielleicht noch kurz zum Schluss, da gibt es ein ganz hohes Maß an Solidarität zu beobachten in der Bevölkerung, aber auch politisch kam das von höchster Stelle. Sowohl der Präsident als auch der Premierminister haben sich solidarisch mit der Ukraine gezeigt und so geäußert.
Peter Sawicki war das mit Informationen über die Situation der Menschen, die jetzt gerade flüchten. Wie das ist, jetzt in der Ukraine zu sein und fliehen zu wollen, darüber macht sich mein nächster Gesprächspartner Jevgen Bruckmann gerade viele Gedanken. Er ist stellvertretender Vorsitzender der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover und er ist selbst in der Ukraine geboren worden, lebt aber schon lange in Deutschland. Als er 4 war, ist er mit seiner Familie als jüdischer Kontingentflüchtling nach Deutschland gekommen. Teile seiner Familie leben aber in der Ukraine, vor allem in der Stadt Charkiw im Osten, um die gerade heftig gekämpft wird. Und um seine Verwandten, vor allem um seinen Opa, macht er sich gerade große Sorgen. Hallo, Herr Bruckmann.
Hallo, Frau Heske.
Sie stehen ja in ständigem Kontakt mit Ihren Verwandten. Wie ist denn die Situation vor Ort gerade?
Also die Situation ist sehr angespannt. Gestern war das erste Gespräch mit meinem Opa, dass er halt von den Schüssen geweckt wurde, aber seitdem ein bisschen ruhiger ist. Aber vor allem sitzt der Schock, zumindest das letzte Mal, als ich mit allen gesprochen habe, noch relativ tief bei allen. Also viele hatten es dann tatsächlich doch nicht erwartet, dass es so weit und so schnell passiert.
Sie haben gestern getwittert, dass es für Ihren Opa jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg das zweite Mal ist, dass er vor einem Angriffskrieg fliehen will, dass er aber nicht weiß, wie. Wie erzählt er Ihnen denn darüber?
Ja, also er erzählte mir halt, dass er jetzt in seiner Wohnung sitzt. Er glaubt, dass er zumindest genug Lebensmittel für 1, 2, 3 Tage hat. Aber die Frage ist, ob er danach mehr hat. Und ja, aus der Stadt gibt es für jemanden wie ihn eigentlich gerade keinen Weg raus. Also erstens gehört er zu den vielen Menschen, die halt kein eigenes Auto besitzen. Und selbst wenn, wäre die Strecke aus Charkiw in eine sichere Region, was eigentlich aktuell nur die West-West-Ukraine wäre, die Strecke nicht mehr sicher. Also es gibt quasi für ihn irgendwie keine Möglichkeit oder niemanden, der ihm da helfen könnte aktuell.
Es gab ja gestern Meldungen, dass in der Ukraine die Bevölkerung schon länger mit Erste-Hilfe-Kursen und auch mit Militärtrainings vorbereitet wurde. Wenn ich Ihnen so zuhöre, dann kriege ich aber eher den Eindruck, dass auch Ihre Verwandten dann doch ziemlich überrascht waren.
Ja, also die meisten meiner Verwandten, die noch in der Ukraine sind, sind auf jeden Fall, glaube ich, auch deutlich älter. Und auch im Gespräch mit Familienmitgliedern, die jetzt in Deutschland oder woanders sind, sitzt der Schock tief, weil gerade die Älteren, die in der Sowjetunion aufgewachsen sind, dass sich nicht hätten denken können, dass für das, was sie quasi da in damaligen Zeiten ein Bruderstaat war, jetzt einen totalen Angriffskrieg gegen sie führen wird.
Was haben Ihre Verwandten jetzt vor?
Naja, also aktuell ist quasi die einzige Möglichkeit, die sie haben, erstmal stillsitzen und abwarten. Einige von ihnen sind wohl gestern sogar auch noch zur Arbeit gegangen, soweit es ging. Aber viel mehr können sie jetzt nicht machen. Also wir warten ständig auf neue Möglichkeiten. Wir warten, dass es vielleicht dann einen Korridor für Zivilisten, Zivilistinnen ja geben wird. Aber aktuell wissen wir auch nicht weiter.
Sie kommen nicht nur aus der Ukraine, sondern Sie sind auch stellvertretender Vorsitzender der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover. Deshalb möchte ich mit Ihnen noch über ein anderes Thema sprechen. Und zwar hat Wladimir Putin den Angriff auf die Ukraine ja unter anderem damit begründet, dass er, Zitat, die Ukraine entnazifizieren wolle. Was für Gedanken löst das denn bei Ihnen als Jude aus?
Ja, also ich glaube, dass es sich bei diesen Aussagen von Wladimir Putin um nicht wirklich was anderes handelt als eine sprachliche und ideologische Legitimation für den Einmarsch in der Ukraine. Und ja, was das bei Juden und Jüdinnen auslöst, ich sag mal, kein Staat in Europa oder auch auf der Welt ist jetzt groß von Antisemitismus frei und auch weder Russland noch die Ukraine. Und ja, gerade Russland zeigt ja eher mit einer wirklich doch schon rechtsradikalen Regierung, mit einer sehr nationalistischen, autoritären Regierung, auch große Gefahren für die jüdische Bevölkerung in der Ukraine und auch in Russland. Also das sehe ich alles eher als, ja, als Ablenkung von dem, was es wirklich sein soll.
Das ist auch von Putin tatsächlich kein neues Argument. Das hat er auch schon 2014 bei der Besetzung der Krim benutzt. Aus Putins Sicht sind ukrainische Nationalisten eben Antisemiten. Sie sind ja selbst häufig in der Ukraine und Teile Ihrer Familie leben dort. Wie nehmen Sie denn die Situation für Jüdinnen und Juden in der Ukraine wahr?
Ja, also wenn ich mit Juden und Jüdinnen vor Ort spreche, in Odessa oder in Charkiw, dann ist die Situation für viele so, ja, es gab auf jeden Fall auch in den letzten Jahren, auch im Laufe des Krieges öfter antisemitische, ja nicht unbedingt Angriffe, aber Ausfälle. Ne? Also es gibt auf jeden Fall natürlich in der unter ukrainischen Nationalistinnen natürlich auch viele Antisemiten. Ich glaube, die gibt es nun mal bei fast allen Nationalisten in jedem Land. Und ja, die Besorgnis war da, aber trotzdem waren alle sich sehr sicher, dass sie in der Ukraine erstmal weiterbleiben, bis auf die jungen Leute. Die jungen Leute, alle, die ich kenne, jüdisch oder nicht, hatten alle irgendwie vor, auszuwandern.
Was befürchten Sie jetzt mit dem russischen Angriff für die jüdischen Gemeinden, für die jüdische Bevölkerung?
Naja, also ich glaube, für viele ist jetzt klar, dass, ja, dass sie dort nicht bleiben können. Also tatsächlich kenne ich auch Juden und Jüdinnen, die von der Krim geflohen sind, als Russland annektiert wird, weil für die auch klar war, dass dann man unter russischer Herrschaft definitiv noch weniger sicher ist als Jude, als Jüdin. Und ja, also die, mit denen ich jetzt spreche, die versuchen auch nur irgendwie rauszukommen. Die wollen weg, die wollen in Sicherheit.
Jevgen Bruckmann war das im Gespräch. Vielen Dank, dass Sie sich heute Morgen für uns Zeit genommen haben. Kommt aus der Ukraine, ist in Hannover stellvertretender Vorsitzender der liberalen jüdischen Gemeinde und bangt gerade um seine Verwandten, die im umkämpften Charkiw feststecken. Dankeschön. So gut wie alle Länder in Europa haben den russischen Einmarsch in die Ukraine gestern verurteilt. Ein Land aber gibt es, aus dem von Regierungsseite bisher gar keine Reaktion kam. Der serbische Präsident Vucic nämlich pflegt gute Beziehungen zu Wladimir Putin, so gute, dass er sich gestern offenbar lieber nicht äußerte. Der Südosteuropa-Experte Florian Bieber von der Universität Graz ist mir jetzt zugeschaltet und kann Ihnen und mir erklären, was es damit auf sich hat. Guten Morgen, Herr Bieber.
Guten Morgen.
Herr Bieber, warum schweigt Alexander Vucic?
Ja, er hat eben gute Beziehungen zu Russland. Er verlässt sich auch auf Russland in Unterstützung bei den Vereinten Nationen beispielsweise, um eine Anerkennung des Kosovos zu verhindern. Serbien erkennt ja die Unabhängigkeit des Kosovos nach wie vor nicht an und hat da in Russland einen wichtigen Verbündeten. Und es gibt auch immer wieder in den letzten 10 Jahren eine sehr stark pro-russische Linie, die auch von den Medien, die Vucic sehr nahestehen, in Serbien propagiert wurde. Das heißt, also Serbien hat sich zu einem sehr pro-russischen Land entwickelt unter Vucic und somit wird er sich schwer tun, jetzt Russland zu verurteilen.
Das haben wir in den vergangenen Tagen auch in den serbischen Medien gesehen. Da titelte die Presse zum Teil, dass die Ukraine Russland angegriffen habe. Ist denn diese pro-russische Haltung auch in der Bevölkerung die Mehrheitsmeinung?
Diese Meinung ist sicherlich weit verbreitet unter der Bevölkerung, denn Russland wird als das Land gesehen, was im Kosovo-Krieg 99 eben Serbien zumindest symbolisch beiseite stand. Und es gibt sehr starke Anti-NATO-Gefühle in Serbien aufgrund der Intervention 1999. Und es gibt auch jetzt Stimmen, die an sich argumentieren, etwas verquer, aber die argumentieren, dass wie kann man jetzt die russische Invasion der Ukraine verurteilen, wenn NATO 1999 Serbien angegriffen hätte. Also man zieht Parallelen. Das heißt, es gibt durchaus Unterstützung dafür, aber die wurde auch ganz bewusst von den Medien, die dem Regime Vucic nahestehen, geschürt in den letzten 10 Jahren. Das heißt, diese Meinung der Bevölkerung kommt nicht von alleine zustande, sondern ist durchaus auch von oben initiiert und auch kreiert worden.
Serbien steht da also ideologisch nah bei Russland und das Land pflegt ja auch sehr gute Beziehungen zu China. Gleichzeitig ist Serbien aber EU-Beitrittskandidat. Wie passt das zusammen?
Ja, Vucic hat versucht, seitdem er seit mittlerweile etwas über 10 Jahren in der Macht ist, mit allen internationalen großen Partnern gute Beziehungen aufzubauen, um sich selber möglichst viel Manövrierraum herauszuhandeln. Man könnte sagen, es ist so eine schlechte Abklatsch von Tito, der das mit Jugoslawien im Großen machte, während des Kalten Krieges, zwischen Ost und West zu stehen. Und jetzt versucht Vucic, das im Kleinen zu imitieren, indem er eben mit China, mit Russland und mit der Europäischen Union gute Beziehungen aufrechterhält, um somit von keinem abzuhängen und sich sozusagen Druck des einen oder des anderen entziehen zu können. Das heißt, die Beziehungen zu Russland sind nicht der einzige Säule des Regimes Vucic. Er ist sozusagen auch kein rein pro-russischer Regierungschef, sondern einer, der in erster Linie den eigenen Machterhalt versucht aufrechtzuerhalten und damit dafür internationale Partner sucht. Und natürlich bringt jetzt die Aggression Russlands gegen die Ukraine Serbien in eine Zwickmühle, weil es nun es zunehmend dazu drängt, entscheiden zu müssen zwischen einer Unterstützung der Europäischen Union und den Sanktionen oder einer pro-russischen Linie.
Was ist denn da Ihre Prognose?
Letztlich würde ich vermuten, dass die serbische Regierung sich wahrscheinlich zu einem sehr lauwarmer Verurteilung durchringen wird und versuchen wird, möglichst wenig Sanktionen mitzutragen, also sozusagen, wie, wenn möglich, den jetzigen Kurs beizubehalten. Und man muss auch erwähnen, es gab immer wieder mal Spannungen mit Russland. Also es ist nicht so, dass diese Beziehungen völlig konfliktfrei gewesen seien. Es gab beispielsweise 2020 Proteste gegen Vucic und damals kritisierten regimetreue Medien, dass Russland hinter den Protesten stünden, was relativ erstaunlich war. Das heißt, also es gibt da auch durchaus Spannungen. Das heißt, Serbien hat auch noch China als einen externen Partner, sodass also es durchaus möglich ist, dass Serbien vielleicht eine leichte Kritik an Russland übt, aber versuchen wird, nicht alle Brücken abzubrechen.
Es ist jetzt gestern auch noch etwas anderes passiert in der Region. Und zwar hat die EU 500 Soldaten ins Nachbarland Bosnien geschickt. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, das ist eine Maßnahme, die sehr willkommen ist und die von der bosnischen Regierung bereits seit Monaten angefragt wurde. Es geht hier darum, dass es ja eine seit dem Friedensvertrag von Dayton sanktionierte Friedensmission in Bosnien gibt. Aber es gibt Bestrebungen der bosnischen Serben unter der Führung von Milorad Dodik, diese serbische Entität von Bosnien loszulösen. Er hat damit immer wieder gedroht in den vergangenen Jahren und Monaten. Und die Sorge ist sicherlich, dass er versuchen würde, im Schatten des Ukraine-Krieges dort den Westen vor veränderte Tatsachen zu stellen. Mit einer erhöhten Militärpräsenz kann man diesen möglichen Versuch den Riegel vorschieben. Und darum geht es in erster Linie.
Sind denn dafür diese 500 Soldatinnen und Soldaten genug? Also wird diese Abschreckung aus Ihrer Sicht gelingen?
Ich glaube schon, weil es gibt sozusagen auch noch zusätzliche Over-the-Horizon-Troops, also Einheiten, die mit kürzester Zeit vor Ort transportiert werden können und intervenieren könnten. Die bosnisch-serbische Entität, also der Teil Bosniens, ist in zwei Teile geteilt und da gibt es eine strategisch wichtige Stadt Brčko, wo wahrscheinlich auch Friedenstruppen stationiert sein werden. Und man muss bedenken, es gibt nicht die militärischen Ressourcen der bosnischen Serben, das wirklich durchzusetzen. Und es gibt auch keine Unterstützung Russlands, die ja zu erwarten wäre. Letztlich ist Bosnien-Herzegowina ja von NATO-Mitgliedstaaten umzingelt gewissermaßen, sodass also eine russische Unterstützung nicht in Frage kommen würde. Und somit sind die Handlungsoptionen für die bosnischen Serben sehr eingeschränkt in diesem Fall.
Der Südosteuropa-Experte Florian Bieber von der Universität Graz war das im Gespräch. Vielen Dank.
Danke auch.
Das war Europa heute an diesem Freitag. Ich bin Ann-Kathrin Jeske und bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören.